Alexei Iwanowitsch! Alexei Iwanowitsch! Oh Gott, ist das ein Tölpel! Tönte es verzweifelt vom Hoteleingang herüber. Wir liefen beinahe zum Hotel. Ich trat über die Schwelle und die Arme sanken mir vor Verblüffung herab. Meine Füße waren gleichsam an das Pflaster angewachsen. Auf dem obersten Absatz des breiten Treppenaufganges zum Hotel, umgeben von Dienern, Dienerinnen und dem zahlreichen unterwürfigen Hotelpersonal mit dem Oberkellner an der Spitze, der in höchst eigener Person herbeigeeilt war zur Begrüßung, das mit so viel Lärm und Geschrei, mit eigener Dienerschaft und mit unzähligen Koffern und Truhen eingetroffenen Gastes, thronte im Sessel, in dem man sie heraufgetragen hatte, die Großtante. Ja, das war sie selber, die gestrenge und reiche 75-jährige Antonida Wasiljewna Tarasewitschewa, Gutsbesitzerin und Moskauer vornehme Dame. La Babulenka, deren wegen Telegramme gekommen und abgegangen waren, die im Sterben gelegen hatte und doch nicht gestorben, dafür aber nun plötzlich selber in eigener Person bei uns erschienen war, wie der Schnee über Nacht. Sie war erschienen, obgleich sie ihrer gelähmten Füße wegen wie stets in den letzten 5 Jahren im Rollstuhl gefahren und getragen werden musste, aber sonst wie immer, lebhaft, hitzig, selbstzufrieden, aufrecht dasitzend, laut und befehlshaberisch schreiend, mit allen zankend, auf ein Haar so, wie ich die Ehre gehabt hatte, sie zweimal zu sehen, seit ich als Lehrer in das Haus des Generals gekommen war. Es ist begreiflich, dass ich starr vor Staunen vor ihr stand. Sie aber hatte mich auf 100 Schritt mit ihren Luchsaugen erspäht, während man sie im Sessel die Treppe hinauftrug, hatte mich erkannt und mit meinem Namen und Vatersnamen angerufen. Ihrer Gewohnheit gemäß merkte sie sich dergleichen ein für allemal. Und die da hat man in Gedanken schon eingesargt, zu Grabe getragen und ihre Erbschaft antreten wollen, schoss es mir durch den Sinn. Sie wird uns noch alle und das ganze Hotel überleben. Aber mein Gott, was wird jetzt mit der Familie, was wird mit dem General werden? Sie stellt das ganze Hotel auf den Kopf. »Nun, was stehst du denn da, mein Bester, und reißt die Augen auf?« schrie die Großtante mich an. »Du hast wohl verlernt, dich zu verneigen und zu grüßen, oder bist hochmütig geworden und willst nicht, oder hast mich vielleicht nicht erkannt, hörst du, Potapitsch?« wandte sie sich an einen grauhaarigen Alten in Frack und weißer Halsbinde mit rosenroter Glatze, ihren Haushofmeister, der sie auf der Reise begleitete. »Hörst du, er erkennt mich nicht, sie haben mich begraben, haben ein Telegramm nach dem anderen geschickt. Ist sie tot oder ist sie nicht tot? Ich weiß alles, aber ich bin, wie du siehst, sehr lebendig.« »Ich bitte Sie, Antonida Wasiljewna, warum sollte ich Ihnen etwas Schlechtes wünschen?« sagte ich fröhlich, nachdem ich zu mir gekommen war. »Ich war nur erstaunt, und wie soll man auch nicht staunen, so unerwartet?« »Was hast du da zu staunen? Ich bin eingestiegen und losgefahren. Im Eisenbahnwaggon ist es bequem, man wird nicht gestoßen. Du bist wohl spazieren gegangen?« »Ja, ich war im Kursaal.« »Hier ist es schön«, sagte die Großtante um sich blickend. »Warme Luft und prächtige Bäume, das liebe ich. Sind die unseren zu Hause, der General?« »Oh ja, um diese Zeit sind sicher alle zu Hause.« »Sie haben hier auch ihre Empfangsstunden und all den Zeremonienkram. Geben den Ton an. Ich höre, dass sie sich Wagen und Pferde halten. Die Seigneurs haben alles durchgebracht und dann fort ins Ausland.« »Ist Praskowja bei Ihnen?« »Paulina Alexandrowna ist auch hier.« »Und das Französlein? Nun, ich werde sie mir schon alle ansehen. Alexei Iwanowitsch, zeig mir den Weg direkt zu Ihnen. Hast du es denn gut hier?« »Leidlich, Antonida Wasiljewna.« »Und du, Potapitsch, sag diesem Tölpel, dem Kellner, dass man mir eine bequeme Wohnung anweist, eine gute Wohnung und nicht hoch. Schaff dann gleich die Sachen dorthin. Was drängen sie sich alle heran, um mich zu tragen? Warum sind sie so zudringlich, Sklavenseelen? Wer ist da bei dir?« wandte sie sich wieder an mich. »Das ist Mr. Astley«, antwortete ich. »Was ist das für ein Mr. Astley?« »Ein Reisender, mein guter Bekannter, er ist auch mit dem General bekannt.« »Ein Engländer! Darum starrt er mich auch so an und bringt die Zähne nicht auseinander. Übrigens mag ich die Engländer. Nun, hebt mich auf, Potapitsch, sorge dafür, dass immer zwei Träger bereit sind. Dinge sie und mach mit ihnen alles ab. Mehr als zwei sind nicht nötig. Zu tragen haben sie mich nur auf der Treppe, auf ebenem Boden und auf der Straße können sie mich schieben. Erkläre ihnen das. Bezahle sie auch im Voraus, dann werden sie respektvoller sein. Nun, und wo ist denn dieses Roulette?« Ich erklärte ihr, dass die Roulettes im Kurhaus, in den Sälen untergebracht seien. Daraufhin kamen die Fragen, wie viel es deren gäbe, ob viel gespielt würde, ob den ganzen Tag gespielt würde, wie die Einrichtung wäre. Ich antwortete schließlich, es wäre am besten, das alles mit eigenen Augen zu besichtigen, da es recht schwer falle, eine Beschreibung davon zu geben. »Nun, dann tragt mich direkt dahin. Geh voran, Alexei Iwanowitsch!« Wir zogen im Triumph in den Kursaal ein. Der Portier und die Diener legten die gleiche Ehrfurcht an den Tag wie das Hotelpersonal. Aber es lag Neugierde in ihren Blicken. Die Großtante ließ sich erst durch alle Säle tragen. Einiges lobte sie, anderes ließ sie vollständig gleichgültig. Sie fragte nach allem. Endlich gelangten wir auch in die Spielsäle. Der Diener, der an der geschlossenen Tür Wache stand, war ganz bestürzt und riss die Tür plötzlich weit auf. Alles beobachtete die Großtante von Ferne mit wilder Neugierde. Es gefiel ihr sehr, dass man ein paar Diebe abführte. Für das Trente et Quatre zeigte sie wenig Interesse. Das Roulette gefiel ihr schon deshalb besser, weil dort eine Kugel rollte. Endlich äußerte sie den Wunsch, sich das Spiel aus der Nähe anzusehen. Ich weiß nicht, wie es zuging, aber die Diener und einige andere dienstbeflissene Agenten, in der Hauptsache Polacken, die alles verspielt hatten und ihre Dienste nun den glücklichen Spielern und allen Ausländern aufdrängten, fanden sofort einen Platz für die Generalin, machten ihn trotz dem großen Gedränge frei, gerade in der Mitte des Tisches, neben dem ersten Groupier, und rollten ihren Stuhl heran. Eine Anzahl von Besuchern, die nicht spielten, sondern dem Spiel nur zusahen, hauptsächlich Engländer mit ihren Familien, drängten sich sofort an den Tisch, um die Großtante über die Spieler hinweg anzusehen. Viele Lorgnetten richteten sich auf sie. In den Groupiers wurden Hoffnungen rege. Eine so exzentrische Spielerin schien in der Tat Ungewöhnliches zu verheißen. Eine 75-jährige gelähmte Frau, die den Wunsch hatte zu spielen, war natürlich kein alltäglicher Fall. Ich drängte mich gleichfalls an den Tisch heran und stellte mich neben die Großtante. Potapitsch und Marfa blieben irgendwo weit hinten in der Menge. Die Großtante begann zuerst, die Spielenden zu mustern. Sie stellte mir im Flüsterton jäh abgerissene Fragen. »Wer ist dieser? Wer ist jener?« Besonders gefiel ihr ein noch sehr junger Mann am anderen Ende des Tisches, der ein sehr hohes Spiel spielte, immer Tausende setzte und, wie ringsum geflüstert wurde, bereits gegen 40.000 Franken gewonnen hatte, die vor ihm angehäuft lagen, teils in Gold, teils in Banknoten. Er war blass, seine Augen blitzten, die Hände zitterten. Er setzte schon, ohne zu zählen, wie viel ihm gerade in die Hand kam, und gewann fortwährend, raffte und raffte. Die Diener bemühten sich um ihn, schoben ihm von rückwärts einen Lehnsessel heran, machten ihm seitlich Platz, damit er mehr Bewegungsfreiheit habe und nicht bedrängt werde. Dies alles in Erwartung eines reichlichen Entgelts. Manche Spieler spendeten ihnen in ihrer Freude vom Gewinn ja auch, ohne zu zählen, wie viel die Hand gerade aus der Tasche zieht. Neben dem jungen Mann hatte bereits ein Polacke Fuß gefasst, der voller Diensteifer war und ihm respektvoll, aber unablässig etwas zuflüsterte, ihm wohl Hinweise und Ratschläge gab, wie er setzen sollte und das Spiel leitete, selbstredend auch in Erwartung eines späteren Trinkgeldes. Der Spieler aber sah ihn kaum an, setzte blindlings und heimste nur immer ein. Offenbar verlor er die Herrschaft über sich selber. Die Großtante beobachtete ihn einige Minuten lang. »Sag ihm«, begann sie plötzlich ganz aufgeregt und stieß mich an, »sag ihm doch, dass er aufhören, dass er sein Geld schnell an sich nehmen und fortgehen soll. Er wird verlieren, er wird gleich alles verlieren«, ereiferte sie sich, beinahe atemlos vor Erregung. »Wo ist Potapitsch? Man soll Potapitsch zu ihm schicken, so sag es ihm doch, sag es ihm«, drängte sie mich. »Ja, wo ist denn dieser Potapitsch? Sorte, sorte«, fing sie selber an, dem jungen Mann zuzurufen. Ich beugte mich zu ihr hinab und flüsterte ihr sehr entschieden zu, dass man hier nicht so schreien dürfe, dass es nicht einmal gestattet sei, halbwegs laut zu sprechen, da das die Berechnungen störe und dass man uns gleich fortweisen würde. »Ist das verdrießlich! Der Mann ist verloren, er will es aber selber so. Ich kann ihn nicht mehr ansehen, es dreht sich alles in mir um, so ein Tölpel!« Und die alte Dame wandte sich schnell nach der anderen Seite. Dort fiel ihr links am anderen Ende des Tisches unter den Spielern eine junge Dame auf, die einen Zwerg neben sich hatte. Wer dieser Zwerg war, weiß ich nicht. Vielleicht war er ihr Verwandter, vielleicht nahm sie ihn auch nur des Effektes halber mit. Diese Dame hatte ich schon früher bemerkt. Sie erschien jeden Tag um 1 Uhr mittags am Spieltisch und ging pünktlich um 2 fort. Sie spielte täglich 1 Stunde lang. Man kannte sie bereits und schob ihr sofort einen Sessel zu. Sie entnahm ihrer Tasche etwas Gold, einige Banknoten und 1000 Franken und begann ruhig, kaltblütig und mit Berechnung zu setzen, wobei sie sich mit Bleistift die Zahlen auf ein Zettelchen notierte und bemüht war, das System herauszufinden, nach welchem sich im gegebenen Augenblick die Chancen gruppierten. Ihre Einsätze waren recht hoch. Sie gewann jeden Tag 1, 2, wenn es hochkam, 3000 Franken. Nicht mehr. Und wenn sie gewonnen hatte, ging sie sofort weg. Die Großtante beobachtete sie längere Zeit. »Nun, diese wird nicht verlieren. Die da verliert nicht. Woher ist sie? Kennst du sie? Wer ist sie?« »Eine Französin, wahrscheinlich eine von jenen«, flüsterte ich. »Man erkennt den Vogel am Flug. Man sieht, dass sie gerieben ist. Erkläre mir jetzt, was jede Drehung bedeutet und wie man setzen muss.« Ich erklärte ihr, so gut es ging, die Bedeutung der zahlreichen Kombinationen der Einsätze. Rouge et noir, pair et ampair, manque et passe und endlich die verschiedenen Nuancen im Zahlensystem. Sie hörte aufmerksam zu, merkte es sich, fragte wieder und prägte sich alles ein. Es ließ sich für jedes System sofort ein Beispiel zeigen, so daß das meiste leicht und schnell im Gedächtnis haften blieb. Die Großtante war äußerst zufrieden. »Aber was ist Serrault? Hier, dieser Groupier, der Lockenkopf, der Hauptmacher, hat eben Serrault gerufen. Und warum hat er alles eingeheimst, was auf dem Tisch lag? So einen Haufen, und das alles hat er an sich genommen. Was ist das?«
»Serrault, Tantchen, ist der Profit der Bank. Wenn die Kugel in Serrault fällt, so gehört alles, was auf dem Tisch liegt, der Bank, ohne Unterschied. Allerdings gibt sie noch einen Schlag zur Entscheidung, doch dafür zahlt sie nichts.«
»Nein, so etwas? Und ich bekomme gar nichts?«
»Nicht doch, Tantchen. Wenn Sie vorher auf Serrault gesetzt haben und Serrault kommt, so zahlt man Ihnen das 35-fache.«
»Wie? Das 35-fache? Und das kommt häufig vor? Warum setzen dann die Dummköpfe nicht auf Serrault?«
»Es sind 36 Chancen dagegen, Tantchen.«
»Ist das Unsinn? Potapitsch, Potapitsch! Doch halt, ich habe ja auch Geld bei mir. Da!«
Sie zog einen vollgefüllten Beutel aus der Tasche und entnahm ihm einen Friedrichsdor. »Hier, setze sofort auf Zero!«
»Tantchen, Zero ist eben erst gewesen«, sagte ich.
»Folglich wird es jetzt lange nicht kommen. Sie können zu viele Einsätze verlieren. Warten Sie wenigstens ein Weilchen.«
»Ach, flunkere nicht Sätze!«
»Wie Sie wünschen, aber es kann sein, dass Zero bis zum Abend nicht wiederkommt. Sie können bis zu 1.000 Franken verlieren. Das ist schon vorgekommen.«
»Ach, Unsinn, Unsinn! Wenn man den Wolf fürchtet, soll man nicht in den Wald gehen.«
»Nun, haben wir verloren?«
»Setze weiter.«
Wir verloren auch den zweiten Friedrichstor. Ein dritter wurde gesetzt. Die Großtante vermochte kaum stillzusitzen. Ihre brennenden Augen bohrten sich förmlich in die Kugel, die unaufhaltsam auf der rotierenden Scheibe herumschnurrte. Auch der dritte Friedrichstor ging verloren. Die alte Dame geriet außer sich. Es litt sie kaum auf ihrem Platz. Sie schlug sogar mit der Faust auf den Tisch, als der Groupier statt des erwarteten Zero 36 verkündigte.
»So, hol ihn doch dieser und jener«, zürnte die Alte. »Ja, wird denn dieses verfluchte Zero nicht bald kommen? Und wenn ich draufgehen soll, ich werde bis zum Zero warten. Das ist alles dieser verfluchte, lockige Groupier. Bei ihm kommt nie etwas heraus. Alexei Iwanowitsch, setze 2 Goldstücke auf einmal. Sonst verlieren wir so viel, dass man nicht einmal etwas davon hat, selbst wenn Zero kommt.
Tantchen,
setze doch! Es ist ja nicht dein Geld!«
Ich setzte 2 Friedrichsdor. Die Kugel kreiste lange in dem Rad. Endlich fing sie an zu hüpfen. Der Großtante stockte das Herz. Sie presste meine Hand und plötzlich...
»Zero«, rief der Groupier.
»Siehst du, siehst du«,
rief die alte Dame strahlend und zufrieden, sich rasch nach mir umwendend,
»ich hab's dir ja gesagt, und Gott, der Herr, hat mich selber erleuchtet, dass ich gleich 2 Goldstücke setzte. Nun, wie viel bekomme ich denn jetzt? Warum zahlt man mir nichts aus? Potapitsch, Marfa, wo sind sie denn? Wohin sind denn all die unseren gegangen? Potapitsch, Potapitsch!«
»Später, Tantchen«, flüsterte ich. »Potapitsch steht an der Türe. Man wird ihn nicht hierher lassen. Sehen Sie, man zahlt Ihnen das Geld aus. Nehmen Sie es in Empfang.« Man warf der alten Dame eine in blaues Papier gewickelte, versiegelte, schwere Rolle mit 50 Friedrichsdor zu und zählte ihr noch 20 Friedrichsdor hin. Ich schob es ihr mit dem Rechen zu.
»Fais le jeu, Monsieur. Fais le jeu. Rien ne va plus«, rief der Groupier zum Setzen auffordernd und bereit, das Rad zu drehen.
»Oh Gott, wir kommen zu spät! Sie drehen gleich, setze doch!«
ereiferte sich die alte Dame. »Trödle nicht so lange, schneller!« Sie war ganz außer sich und puffte mich aus voller Kraft.
»Ja, worauf soll ich denn setzen?«
»Auf Zero, auf Zero, wieder auf Zero, setze so viel wie möglich. Wie viel haben wir im Ganzen? 70 Friedrichsdor. Warum sollen wir sparen? Setze 20 Friedrichsdor auf einmal.«
»Besinnen Sie sich, Tantchen, Zero kommt manchmal erst nach 200 Kus wieder. Ich versichere Ihnen, Sie werden Ihr ganzes Kapital verlieren.«
»Ah, du lügst, setze, rede kein dummes Zeug, ich weiß, was ich tue.«
Sie zitterte vor Erregung. »Nach der Spielregel darf man auf Zero nicht mehr als 12 Friedrichsdor auf einmal setzen, Tantchen. Nun sehen Sie, ich habe gesetzt.«
»Wieso darf man nicht? Flunkerst du auch nicht? Monsieur, Monsieur!«
Sie stieß den Groupier an, der neben ihr saß und bereit war, das Roulette in Bewegung zu setzen.
»Combien Zero, douze, douze?«
Ich übersetzte die Frage schnell ins Französische. »Oui, Madame«, bestätigte der Groupier höflich. »Ebenso wie jeder einzelne Einsatz nach der Regel den Betrag von 4.000 Gulden nicht übersteigen darf«, fügte er erläuternd hinzu.
»Nun, da ist nichts zu machen. Setze also 12.«
»Le jeu est fait«,
rief der Groupier. Das Rad drehte sich und es kam 30. Wir hatten verloren.
»Noch, noch, 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 setze noch«,
schrie die Großtante. Ich widersprach.
»Noch, noch, noch, setze noch«,
schrie die Großtante. Ich widersprach nicht mehr und setzte achselzuckend weitere 12 Friedrichs durch. Das Rad drehte sich lange. Die Großtante verfolgte es geradezu zitternd. Er glaubt sie denn wirklich, dass sie noch einmal auf Zero gewinnen wird? Dachte ich und betrachtete sie voller Staunen. Die entschiedene Zuversicht zu gewinnen leuchtete auf ihrem Antlitz, die feste Erwartung, dass man jetzt gleich Zero ausrufen würde. Die Kugel fiel. »Zero«, rief der Groupier. »Also!« Mit wildem Triumph drehte sich die Großtante nach mir um. Ich war selber Spieler. Ich fühlte das in diesem Augenblick. Meine Hände und Füße zitterten, das Blut stieg mir zu Kopf. Natürlich war es ein seltener Zufall, dass in ungefähr 10 Schlägen 3-mal Zero gekommen war, aber es war schließlich auch nichts besonders Verwunderliches. Ich war vorgestern selber Zeuge gewesen, dass Zero 3-mal nacheinander gekommen war. Dabei hatte ein Spieler, der die Kuhs eifrig notierte, laut bemerkt, dass Zero am Tag vorher während der ganzen Spielzeit nur 1-mal gekommen war. Da die Großtante den bedeutendsten Gewinn zu verzeichnen hatte, rechnete man mit ihr ganz besonders aufmerksam und ehrerbietig ab. Sie hatte genau 420 Friedrichsdor erhalten, das heißt 4000 Gulden und 20 Friedrichsdor. Die 20 Friedrichsdor zahlte man ihr in Gold, die 4000 Gulden in Banknoten. Diesmal rief die Großtante nicht nach Potapitsch. Sie hatte anderes zu tun. Sie stieß mich auch nicht mehr und zitterte äußerlich nicht. Sie bebte innerlich, wenn man sich so ausdrücken darf. Sie hatte sich völlig auf irgendetwas konzentriert und ging geradezu darauf los. »Alexei Iwanowitsch, er hat gesagt, dass man nur 4000 Gulden auf 1-mal setzen darf. Da, nimm, setze diese 4 hier auf Rot«, entschied sie. Ein Widerspruch wäre vergeblich gewesen. Das Rad wurde in Bewegung gesetzt. »Rouge«, verkündigte der Groupier. Es war wiederum ein Gewinn von 4000 Gulden, im Ganzen also 8. »Gib mir 4 hierher, die anderen 4 Sätze wieder auf Rot«, kommandierte die Großtante. »Rouge«, verkündigte der Groupier abermals. »Also 12, gib sie alle her, das Gold schütte hier in den Beutel, die Banknoten stecke zu mir. Genug, nach Hause, schieb den Stuhl zurück«,